Am Ende von Psalm 66 heißt es in den Versen 16 bis 20: Auf, höret mir zu, alle, die ihr Gott fürchtet. Ich will erzählen, was er meiner Seele getan hat. Zu ihm rief ich mit meinem Munde, und Lobpreis war auf meiner Zunge. Hätte ich auf Unrecht gedacht in meinem Herzen, so würde der Herr nicht hören. Aber wahrlich, Gott hat gehört, er hat auf mein Flehen geachtet. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verworfen, noch seine Gnade von mir gewendet hat. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verworfen, noch seine Gnade von mir gewendet hat. Liebe Gemeinde, die meisten Sonntage des Kirchenjahres haben einen Namen. So hieß beispielsweise der letzte Sonntag Sonntag Kantate. Singet dem Herrn ein neues Lied. Der heutige Sonntag heißt Sonntag Rogate. Es ist der fünfte Sonntag nach Ostern. Und er heißt: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Rogate heißt betet. Nur wer dieses Wort in sich trägt, weiß, was beten heißt. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Gnade von mir wendet. Es ist gewiss so, dass die Menschheit betet. In unterschiedlichen Religionen und Sprachen. Das persönliche Gebet aber allein ist die Brücke von Gottes Herz in das Menschenherz. Es sind nicht die religiösen Erkenntnisse, nicht die Meinungen über Gott, nicht die Rituale in Kirchen und Tempeln und an den Altären. Es ist das persönliche Gebet, mein Gebet, das mich in Gottes Herz führt. Unsere Gebete entstehen meist an unserer Lebenssituation, oft genug aus Notlagen. Dann, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir keine Kraft mehr haben, wenn wir verzweifelt sind. Wir kennen den Satz, mit dem wir einander dann zu trösten versuchen in unserer Hilflosigkeit, wenn wir sagen, da hilft nur noch beten. Wir möchten darin auch ganz praktisch und ganz konkret sein. Wir wollen die Not, das Bedürfnis benennen können, damit wir, wie wir gerne sagen, gezielt beten können. Denn das allein gibt uns die Überzeugung, dass das Gebet auch etwas bewirkt. Denn wenn wir beten und es bewirkt nichts, wofür beten wir dann, sagen wir. Nun sind die Psalmen das klassische Gebetbuch der Bibel. Hier lernen wir nicht nur, wie wir beten können und sollen. Hier finden wir selbst Gebete, die wir dann nachsprechen können, wenn uns die eigenen Worte fehlen. Hier finden wir aber auch, dass Beten bezeugt, das uns in Gottes Herz führt. und in dem Betenden die Gewissheit zustande bringt. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verworfen hat und seine Gnade nicht von mir gewendet. Der Mann, der so spricht, muss etwas entdeckt und erfahren haben, das nicht selbstverständlich ist. Und das will er den Menschen kundtun, als wüssten sie es bis jetzt noch gar nicht. Es ist, als wollte er ihnen etwas Neues in ihr Leben sagen. Er spricht nicht zu allen Menschen. Seine Rede gilt denen, die Gott fürchten. Das heißt, denen, die sich einer größeren und höheren Autorität über ihrem Leben bewusst sind. Er spricht zu Menschen, die nicht von der Arroganz besetzt sind, sie könnten über ihr Leben frei verfügen. Sie müssten nur wollen und alles sei ihnen möglich. Sie müssten im Leben nur gewisse Spielregeln lernen und anwenden und sie wären Herren des Lebens. Alles stünde ihnen offen und alles würde ihnen gelingen. Menschen, die Gott fürchten, sind sich aber ihrer Grenzen bewusst. Ich weiß, dass in unserer Zeit die Gottesfurcht zu verschwinden droht. Selbst gläubige Menschen meinen, daran und davon erlöst zu sein und nun mit Gott sozusagen auf Du und Du zu leben. Dass sie ihn für ihre Zwecke einspannen können, oft genug mit ihrem gezielten Beten. Wo aber die Gottesfurcht abnimmt, da nimmt die Menschenfurcht zu. Und das kann man erkennen, dass wir Menschen danach Bestätigung untereinander schielen, darauf angewiesen sind, darum buhlen und gelegentlich uns selbst verraten. Da manipuliert dann der Mensch den Menschen, spannt andere für seine Zwecke ein und wird selbst manipuliert. Da werden dann gelegentlich gemeinsame Werke groß geschrieben und das Wort wir gilt etwas. Wir sind gut, wir sind groß, wir sind gemeinsam stark. Es bedarf dann aber nur einer Niederlage, nur eines wirtschaftlichen Einbruchs. Er muss nicht einmal dramatisch sein, einer Krankheit. Und schon sind wir mit Furcht erfüllt. Ja, mit Angst. Vor allem, was in diesem Leben geschehen könnte. Das persönliche Gebet des Psalmisten beruht auf der Ehrfurcht vor Gott und der Möglichkeit, dass Gott ein Gebet verwirft und seine Gnade von einem Menschen wendet. Mit dieser Möglichkeit rechnet er. Mein Gebet sucht ein Gegenüber in Gott, dem es ehrfurchtsvoll begegnet. Mein Gebet, sagt er, weiß recht gut, dass es keinen Anspruch auf Erhörung hat. Weiß recht gut, dass es zunächst das eigene Herz zu prüfen gilt. Nicht das Was und Worum ich bete, nicht das Wofür, sondern das Wie ich bete. Wie mein Herz beschaffen ist, das da betet. Aus was für einem Herzen heraus ich bete und nicht für welche Ziele ich bete. In der Prüfung des eigenen Herzens schwindet die Arroganz des Wissens, was gut wäre, was zu erbitten wäre, was Gott bitte tun möge. In der Prüfung des eigenen Herzens schwindet dieses zielgerichtete, zweckgebundene Erreichen wollen. Mein Gebet begegnet in Demut dem, der schon lange mein Herz in seiner Liebe sucht. Nicht aus Selbstverständlichkeit, sondern Ausdruck seiner Liebe. Und nun entdeckt es den Ewigen in großer Freude, in Ehrfurcht und Vertrauen. Und nun liegt den Worten ein Jubel zugrunde. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft und sich nicht von mir wendet. Da ist merkwürdig wenig von konkreten Dingen die Rolle, um die gebetet worden ist. Vergeblich versuchen wir in dem Psalm, den Gegenstand seines Gebetes zu finden. Wohl aber begegnen wir einem Zeugnis über das, was Gott an der Seele des Betenden getan hat. Es scheint, als hätte mein Gebet meine Seele verändert. Als hätte der Gott, zu dem ich gebetet habe, als Größe seiner Taten an meiner Seele gewirkt. So spricht der Psalmist: Auf und hört mir zu, alle, die ihr Gott fürchtet. Ich will erzählen, was er meiner Seele getan. Das Erleben, Gott hat gehört, auf mein Flehen geachtet, mein Gebet nicht verworfen, seine Gnade nicht von mir gewendet. Das Sterben Jesu Christi ist die Prüfung auf diese Wahrheit, ist die Feuerprobe auf diese Wahrheit. Niemand hat uns tiefer in das Geheimnis des vertrauenvollen Betens eingeführt wie er. Was ihr in meinem Namen bittet, wird der Vater euch geben, hat Jesus gesagt. Aber wie war das nun mit seinem Tod? Mit seinem Sterben, an das wir uns hier ganz bewusst erinnern, hat Gott sein Gebet verworfen oder erhört? Hat der Vater nicht auf das Flehen des Sohnes geachtet, gar seine Gnade von ihm gewendet, in jener Stunde am Kreuz? So haben es jene gesehen, die sich ihrer Sache mit Gott so sicher waren, im Schutz ihrer großen Religion und gewaltiger, gemeinsamer Gebete. Gebete, die Jahrhunderte überdauert haben, Jahrtausende. Sie waren sich so sicher. Aber der Prophet des Alten Testaments schaut tiefer, schaut die Wahrheit, wenn er sagt: Ihn, Jesus, ließ Gott treffen, unsere Schuld, wie der Mensch sich doch irren kann, selbst in seinen Gebeten, selbst in seiner Religion, selbst in seiner religiösen Gewissheit und Selbstsicherheit, wie der Mensch sich doch irren kann. Der darauf aus ist, seine Gebete am Erfolg zu messen. Hätte Jesus seine Gebete am Erfolg gemessen, er wäre am Kreuz verzweifelt. Er wäre vor dem Kreuz zurückgewichen. Und wir säßen in unseren Sünden. Verloren, wie eh und je. Und da sind wir auch. Wenn nicht dieses Gebet, mein Herz erreicht, aus meinem Herzen kommt, in das Herz Gottes geht und von Gott die Wahrheit in mein Herz geht und meine Seele wandelt in seiner Zuwendung und in seinem Licht. Nein, spricht Gott, ich habe dich nicht verlassen. Auch wenn du zu mir rufst, in den Worten des Psalmisten 22, Kapitel 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nein, spricht der Herr, ich habe dich nicht verlassen, auch wenn das Gebet nicht zu funktionieren schien. Auch wenn die Ziele, die das Herz ersehnt, erstrebt, in seiner Weisheit erreichen will, nicht erreicht werden. Nein, spricht der Herr, ich habe dich nicht verlassen, ich habe dich lieb. Das muss in das Herz eines Menschen kommen, der bei all den Zielen, für die er betet, bei all den Bedürfnissen, die er vor Gottes Thron bringt, weiß, dass das Entscheidende, das Große seines persönlichen Gebetes darin besteht, dass er dem Ewigen begegnet. Und eine tiefe Ehrfurcht vor dem Geheimnis des Ewigen und seiner offenbar gewordenen Liebe sein Herz berührt, seine Seele stärkt, ihr zuspricht, ihr Mut macht, den Weg zu gehen in der Vollendung. Ich habe dich lieb, spricht der Herr, siehe, es kommen Tage. Das ist der Ton des prophetischen Wortes im Alten Testament, der hinüberklingt in die neue Zeit Jesu Christi. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, Tage meines Handelns in dieser Welt, an deinem Leben, nicht als Folge deiner Gebete, sondern als Folge meiner Schöpferkraft, meines Liebeswillens, meines Geistes, meiner Wahrheit, meiner Liebe zu dir. Und zu dir, das ist die Welt. Das ist seine ganze Schöpfung. Zu dir, das bist du, als gäbe es nur dich. Es gibt nicht nur dich. Oder nur mich. Aber Liebe handelt, als gäbe es nur dich. Liebe wird empfunden und empfangen, als gäbe es nur mich. Und wenn diese Liebe Eingang gefunden hat in das Herz, dann wird das Herz offen und weit für alles, was es gibt, jenseits von dir, über dich hinaus. In der Schönheit und Tragik, in der Größe und in der Gefallenheit dieser Welt, in die wir eingebunden sind mit unserem Leben, nach der Weisheit und Liebe dessen, der uns gerufen hat. auf und hört mir zu. Alle, die Gott fürchten, ich will erzählen, was er meiner Seele getan hat. Zu ihm rief ich mit meinem Munde und Lobpreis war auf meiner Zunge. Hätte ich auf Unrecht gedacht, so würde der Herr nicht hören. Aber wahrlich, Gott hat gehört, er hat auf mein Flehen geachtet. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verworfen und seine Gnade nicht von mir gewendet hat. Amen.